Ja, wie der Heinz ja schon erwähnt hat, wollen wir uns heute eines der vielleicht bekannteren oder beliebteren Zitate von Jesus anschauen. Also ich weiß nicht, ob es einem oder anderen von euch vielleicht auch so geht, aber ich bin jemand, der liest sehr gern Zitate, auch von berühmten Persönlichkeiten, die zum Beispiel ja bewegende oder interessante oder profunde Dinge gesagt haben in ihrem Leben. Das ist was, das begeistert mich immer. Und ich finde, Jesus ist natürlich auch eine dieser Persönlichkeiten, dessen Zitate schon eine größere Relevanz haben in dieser Welt. Und eins dieser Ich-Bin-Worte von Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist schon sowas, wo, denke ich, auch den meisten hier bekannt sein dürfte, das man schon mal gehört hat. Wen feiern wir denn da an Weihnachten? Wer kommt oder wer ist da auf die Welt gekommen vor 2000 Jahren? Der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie er selbst über sich auch sagt. Und wir haben vorher ein Lied gesungen, lege deine Sorgen nieder. Und auf den ersten Blick hängt es vielleicht gar nicht so arg mit dem Thema zusammen, aber wir werden sehen im Verlauf der Predigt, dass es doch mehr damit zu tun hat. Und zwar dieses Zitat von Jesus, das hat er nicht nur so gesagt, sondern da gibt es eine Geschichte drumherum, wie dieser Spruch oder wie dieser Satz gefallen ist. Und das möchten wir uns anschauen zu Beginn in der Bibel. Das steht in Johannes 14. Im Vers 6 steht dieses Zitat, aber wir möchten mal lesen ab Vers 1 bis Vers 11. In den Bibeln, wenn ihr eine mit an den Platz genommen habt, findet ihr das auf Seite 130 im Neuen Testament. Und dieser Absatz ist überschrieben mit Jesus, der Weg zum Vater. Ich beginne ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir denn den Weg wissen? Und Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da spricht Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht so, glaubt mir doch um der Werke willen. Soweit mal der Text. Das Johannesevangelium, und ich finde auch im Speziellen dieser Abschnitt aus dem Johannesevangelium, ist ziemlich praktisch. Es klingt vielleicht im ersten Hinblick nicht so, aber wir sehen hier eine Unterhaltung oder hören hier von einer Unterhaltung, die Jesus mit seinen Jüngern führt im Rahmen des Abendmahls. Und Jesus weiß, was auf ihn zukommen wird, und er hat seinen Jüngern auch schon gesagt, was auf ihn zukommen wird, aber sie wollen es irgendwie nicht so ganz wahrhaben oder es noch nicht so ganz begreifen, was es damit auf sich hat. Und doch, finde ich, geht es in diesem Textabschnitt um eine der größten Schwierigkeiten, mit denen wir in unserem Leben zu kämpfen haben. Und zwar ist es unser Hang zu einem bedrückten Herzen. Und zwar, wenn wir in diesem ersten Vers die ersten Worte lesen, steht da, euer Herz erschrecke nicht. Und jetzt merkt man vielleicht schon, was das damit zu tun haben kann, seine Sorgen niederzulegen. Ein erschrecktes Herz, das ist ein Herz, das nicht frei ist, das irgendwie bedrückt ist durch Sorgen, durch Probleme, durch Gedanken, die ja nicht von Gott kommen. Und da ist irgendwas, das uns bedrückt, das unser Herz erschreckt. Auf den ersten Blick sieht es so aus, ja, als würde Jesus da über was reden, das uns gar nicht mal groß was angeht in meinem Leben, wo man denkt, naja gut, vielleicht für Person XY ist das interessant, aber für mich betrifft es im Moment nicht. Es wird schon irgendwo Leute geben, die das betrifft, aber lass mal Matthias mal reden, hören wir mal zu. Und ja, aber ich möchte euch warnen, es gibt eine gewisse Wendung in diesem in dieser Geschichte. Und ich denke, das wird dann schon die meisten von uns betreffen. Rufen wir uns kurz in Erinnerung, um was es in den Evangelien eigentlich geht. Die meisten von euch sind nicht zum ersten Mal da. Ihr wisst ungefähr, was das Ziel ist. Und Johannes sagt auch selber in Kapitel 20, Vers 31, was das Ziel Gottes ist mit den Evangelien, mit der guten Nachricht. Und da steht, diese Geschichten, also die Geschichten von Jesus und seinem Wirken auf der Erde, aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, vertraut, versichert seid, dass ihr euch sicher fühlen könnt, dass Jesus der Christus ist. Und Christus ist der verheißene Messias, der in vielen Prophetien auch schon vor seiner Geburt vorausgesagt wurde, auch sein Wirken schon teilweise sehr explizit vorausgesagt wurde. Der Sohn Gottes, also die Gegenwart Gottes auf der Erde unter den Menschen, genau das, was wir ja an Weihnachten feiern. Gott wird Mensch und lebt mit uns, lebt unter uns. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. So fasst Johannes den Sinn der ganzen Evangelien zusammen. Und wenn er hier von Leben spricht, dann meint er in allererster Linie das Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ich meine, jeder von uns lebt irgendwie so vor sich hin, mit anderen zusammen oder alleine vor sich hin, in unterschiedlichen Lebensbereichen. Aber hier geht es vor allem um das Leben verbunden mit Gott durch Jesus. Und dieses Leben, oder für dieses Leben ist es essentiell, dass das Herz frei ist. Oder man kann auch sagen, dieses Leben schafft auch in gewisser Weise ein freies Herz, weil ja man seine Sorgen niederlegen kann. Ja, in Gottes Hände. Also, wen wir hier im Evangelium antreffen, ist in erster Linie ein lebendiger Gott, der Schöpfer dieser Welt, der mit uns Menschen Gemeinschaft haben möchte, der in unseren Lebensraum, in unser Biotop, kann man schon fast sagen, eindringt, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Der seinen Sohn schickt, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern. Und der wir jetzt im Advent, wo heute ja der erste Adventssonntag ist, dessen Ankunft, Advent, wir entgegenfiebern. Gott wird Mensch in Jesus. Das ist die Quintessenz von Weihnachten. Aber was kann man jetzt tun, wenn man ein erschrecktes, ein bestürztes, ein betrübtes Herz hat? Und was Jesus in unserem heutigen Text, den wir gelesen haben, von Johannes 14, Vers 1 bis 11, was er tut, ist, er schließt sich mit seinem Vater zusammen, er macht es deutlich, dass er und der Vater eins sind, um diese Bestürzung von unserem Herzen zu nehmen. Um es wegzunehmen und stattdessen Stärke und Friede zu geben, damit wir weiter unseren Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, auszuführen. Und er ruft uns daher auf, Jesus und Gott zu vertrauen, und er nennt sogar 5 Gründe. Also zumindest, ich habe jetzt 5 Gründe rausgenommen, vielleicht, wenn ihr es durchlest und zählt, findet ihr vielleicht mehr oder weniger, aber heute möchte ich auf 5 Gründe eingehen, warum wir auf Gott vertrauen können. Und am Ende werden wir sehen, was es bedeutet, dieses Zitat von Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir werden auch sehen, dass zwischen dem dritten und dem vierten Grund diese interessante Wende, die ich euch schon versprochen habe, eintreten wird. Und ich sage mal so, das Hauptaugenmerk sich ein bisschen verschiebt, auf das Jesus da eingeht. Und dann fangen wir an mit dem ersten Grund, warum wir Jesus vertrauen können. Und das fängt auch schon mit dem ersten Vers an. Und der zweite Vers, der da relevant ist, ist der 11. Das ist wie so eine Klammer, die diesen Abschnitt umschließt. Und Vers 1 haben wir ja gelesen: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und in Vers 11 steht dann wiederum: Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht so, so glaubt doch um der Werke willen. Und hier sehen wir, was Jesus wirklich wichtig ist. Er sagt es am Anfang, das ist ja auch eine gewisse Didaktik in dieser Geschichte, also er sagt was am Anfang und er wiederholt es am Ende, damit wir es nicht vergessen, was wir am Anfang gehört haben. Und ihm ist wichtig, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Und Glaube und Vertrauen, das sind jetzt so Worte, die kommen mir nicht so in den Sinn, wenn jetzt mein Herz betrübt ist. Da habe ich andere Sachen im Kopf, aber das passt erstmal nicht so zusammen. Man könnte auch so sagen, Vers 1 sagt er, sei nicht bestürzt, vertraue mir, vertraue Gott. Und in zweimal sagt er in Vers 11, glaube mir. Und wenn du mir nicht glaubst, einfach nur weil ich sage, glaub mir, dann glaub mir wenigstens wegen dem, was du siehst, was vor Augen ist, wegen der Werke. Jesus vertrauen und ihn für den zu nehmen, der er ist, der Sohn Gottes. Und Gott zu vertrauen, das gehört zusammen. Das ist ein und dieselbe Person. Johannes 12, Vers 44 schreibt das auch. Johannes, wer an mich glaubt, ein Zitat von Jesus wieder, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Wir sehen in ein paar Minuten, warum das so ist. Der springende Punkt aber ist, dass die Aufforderung, nicht beängstigt zu sein, nicht beunruhigt zu sein, sondern zu vertrauen. Und indem, dass wir Jesus vertrauen, vertrauen wir Gott. Gerade nach dem Abendmahl, das war so das letzte gemeinsame Abendessen, das Jesus mit seinen Jüngern gehabt hat, teilt er ihnen mit, dass er weggehen würde. Er hat gesagt, ich gehe, ihr wisst, wo ich hingehe. Auch wenn sie dann gedacht haben, sie wissen es eigentlich nicht so wirklich, wo er hingeht. Aber er hat ihnen das mitgeteilt. Und er hat auch gemeint, ihr könnt nicht mit mir gehen. Das steht auch in Johannes 13, Vers 36. Ich lasse euch hier, ich gehe wohin und ihr könnt mir nicht folgen. Und zu Petrus hat er dann sogar noch gesagt, dass ihn noch bevor der Morgen graut oder im Wortlaut noch bevor der Hahn dreimal kräht, ja, dass er ihn sogar vergessen hat, dass er ihn verleugnen würde. In anderen Worten, ich werde euch verlassen und ihr werdet es nicht mal, oder du Petrus, wirst nicht mal durch die Nacht schaffen, ohne mich zu verleugnen und ja, mich so aus deinen Gedanken versuchen rauszudrängen oder die Bekanntschaft zu verleugnen. Und das ist ein guter Grund, beunruhigt zu sein, oder? Ein unruhiges Herz zu kriegen. Also wenn ich Petrus wäre und Jesus mir das gesagt hätte, dann wäre ich schon ein bisschen beunruhigt. Aber das Nächste, was Jesus dann sagt, ist, seid nicht beunruhigt, euer Herz erschrecke nicht. Ich versuche mir da so ein bisschen vorzustellen, wie das so die Szene sich abgespielt hat. Ich meine, das sind ja auch, saßen da beim Abendessen und er hat eben im Satz oder ein paar Sätze davor zu Petrus gesagt, dass er ihn verleugnen würde. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht hat er, gerade als er das sagt, euer Herz erschrecke nicht, sei nicht beunruhigt, ob er dann nicht vielleicht den Petrus so kurz angeschaut hat und gedacht hat, ja, ich meine dich, Petrus, dass dein Herz auch nicht beunruhigt sein sollte. Hätte sein können. Er hat es zu Petrus gesagt, er hat es zu den anderen 10, es waren ja nur noch 11 Jünger zu dieser Zeit, hat er es gesagt. Und dann nennt er, oder 11, die anwesend waren. Und dann nennt er 5 Gründe für Petrus, für dich, für Philippus, für Thomas und den Rest von den Jüngern, nicht beunruhigt zu sein, sondern auf ihn zu vertrauen. Der erste Grund: Sei nicht beunruhigt, sondern vertraue mir, denn in meines Vaters Haus hat es viele Wohnungen und jeder von euch wird eine haben. Vers 2, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Gottes Haus ist riesig, es hat viele Wohnungen und ihm wird nie der Platz ausgehen. Also er hat auch keine Beschränkungen vom Bauraum oder darf nicht die Höhe oder die Breite oder... Also er verspricht uns, es gibt genug Platz für jeden, für dich, für mich, für alle, die hier sind und für alle Menschen, die auf dieser Welt sind. Und wenn wir das Ende von Vers 2 anschauen, hat er Platz für dich. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und Gottes Vertrauenswürdigkeit, die ruht für mich hier so auf 3 Säulen. Erstens, es ist Gottes Haus. Das ist schon mal ein Unterschied. Also ins Haus, da kommen eigentlich nur gute Freunde oder Familie und so flüchtige Bekanntschaften. Die bringt man eigentlich meistens im Hotel unter oder im Gasthof um die Ecke. Aber ins Haus, da kommen wirklich nur die Leute, mit denen man eine gute und innige Beziehung hat. Familie lebt im Haus und wir sind seine Kinder. Das Zweite ist, dass es ziemlich geräumig ist und der Platz nie ausgeht. Also wir müssen nicht Angst haben, dass irgendwie wir dort hinkommen und ja, vor verschlossener Tür stehen, weil es keinen Platz mehr hat. Oder irgendwie auf der Isomatte schlafen. Also wenn man sich das jetzt mal so mit einem wirklich physikalischen Haus vorstellt. Und drittens, für jeden der elf und für dich, wenn du Gott vertraust, gibt es eine Wohnung, die für dich schon geplant, vorbereitet ist. Die ist schon fertig, also du musst nicht hinkommen, dann noch renovieren beim Einzug. Und also das ist schon fertig. Gott hat es schon, bevor die Welt geschaffen wurde oder bevor die Menschen geschaffen wurden, war diese Stätte schon vorbereitet. Also Petrus und alle wir eigentlich unzulänglichen Nachfolger Jesus müssen kein beunruhigtes Herz haben, weil es gibt immer Platz in Gottes Haus für uns. Vertraue auf Jesus, vertraue auf Gott und du wirst einen Platz in seinem Haus haben, in seinem Haushalt als sein Kind. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir das. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und er sagt, ja, ich gehe fort. Du kannst jetzt nicht mitkommen. Und ihr werdet verstreut werden. Die Gemeinde, die Jünger wurden ja dann auch verteilt. Die hatten nicht mehr diesen Fixpunkt mit Jesus, wo sie immer zusammen dann durch die Städte und durchs Land gezogen sind. Heute Nacht werden sie euren Hirten, wenn man dieses Bild von dieser Schafherde gebrauchen möchte, abführen. Und ich werde es allein vollbringen. Aber lass nicht deine Sorge, deine Angst, deine Scham, dein Herz beunruhigen oder deine Seele betrüben. Vertraue auf mich, vertraue auf Gott. Warum? Es wird Platz sein im Haus meines Vaters für seine Kinder. Der zweite Grund. Seid nicht beunruhigt, sondern vertraue mir, denn ich selbst werde deinen Platz bei Gott vorbereiten. Vers 2 bis 3, den Anfang. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und dann Vers 3, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, und dann geht der Text weiter. So sagt Jesus zum zweiten Mal, er persönlich, wird die Stätte bereiten. Was heißt das? Heißt es, dass die Wohnungen im Himmel irgendwie noch vorbereitet werden müssen? Vielleicht noch der Elektriker das Licht installieren, noch ein paar Reparaturen, das Namensschild an die Klingel? Oder heißt es, dass die Gemeinschaft mit Gott irgendwie zerstört ist oder dass da irgendwas verbessert werden muss noch? Da ist was noch nicht ganz, ganz klar mit der Absprache. Oder heißt es zum Beispiel in Matthäus 25, Vers 34, lesen wir was, das klingt zuerst mal ein bisschen gegensätzlich. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und jetzt hat aber Jesus gesagt, ich muss ja erst noch das vorbereiten, ich muss ja da erst noch die Städte für euch bereiten. Warum kann er dann nicht sagen, naja, die Wohnungen sind bereit, kommt einfach mit? Aber ich denke, es heißt nichts von alledem erstmal, sondern die Wohnungen in Gottes Haus, die sind nicht renovierungsbedürftig, die sind fertig. Die Gemeinschaft mit Gott, die ist schon perfekt, wenn man bei Gott ist. Und die Städte an Gottes Herzen sind auch passend für uns. Also die sind schon, wir werden uns dort wohlfühlen. Aber irgendwie, irgendwas ist noch da, das noch nicht ganz fertig ist. Sonst wird ja Jesus das nicht sagen. Und ich finde, es sind zwei Aspekte aus warum das noch nicht ganz fertig ist. Erstens, was noch nicht bereitet ist, und da kommen wir auch wieder zu unserem Hauptvers zurück, und zwar ist es dieser Weg zu den Wohnungen in Gottes Haus. Der Weg in Gottes Gegenwart, der ist noch nicht bereit. Wir machen mal so einen kleinen Überblick. Also die Sünde ist zu dieser Zeit, als dieses Abendmahl, als Jesus diese Worte sagt, ist die Sünde noch nicht gesühnt. Jesus ist noch nicht am Kreuz gestorben gewesen. Er hat den Tod noch nicht besiegt und er hat noch nicht den Weg frei gemacht zu Gott. Ja, man kann so in gewisser Weise sagen, das ist so dieses Ich mache den Weg frei Prinzip. Wir kennen alle diesen Satz, wir machen den Weg frei. Aber Jesus ist der, der dieses Prinzip erfunden hat. Er wird den Weg zum Vater frei machen. Der Tod muss erst noch besiegt werden und Jesus steht kurz davor, sein Leben zu geben, es zurückzunehmen aus den Klauen des Todes und dadurch den Weg zum Vater frei zu machen, weil unsere Sünde ein und für alle Mal gesühnt ist. Jedes Hindernis, das zwischen uns und dem Eingang zu Gottes Haus, zu Gottes Wohnung, zu unseren Wohnungen in Gottes Haus steht, wird er aus dem Weg räumen. Das ist das originale Ich mache den Weg frei Prinzip. Und ich denke, das ist das Erste, an das Jesus denkt, wenn er sagt, ich werde euch die Städte bereiten. Ich werde den Weg für euch bereiten, dass ihr hinkommen könnt. Ich bereite sie nicht in dem Sinn vor, dass ich noch ein bisschen ausfege, ein bisschen aufräume und alles sauber einrichte, sondern ich mache euch den Weg frei. Und ich denke, das wird auch klar in den Versen 4 und 6, oder 4 bis 6, dass Jesus so denkt, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und dann sagt Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir dann überhaupt den Weg wissen? Ja, das wird auch heute mit Navi schwierig, ja, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, wissen wir auch nicht, wie wir dorthin kommen sollen. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In anderen Worten, ich werde eine Bleibe für dich vorbereiten und wie ich gehe, werde ich den Weg für dich dorthin freimachen. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, die du festhältst, um dorthin zu kommen, und ich bin das Leben, der Ausblick, das ewige Leben in Einheit mit Gott. Wenn ich sage, ich bereite eine Stätte für dich, öffne ich dir den Weg. Ich mache den Weg frei. Ich bin der Weg. Ich bestätige dir die Wahrheit. Und ich kaufe dein Leben mit dem Tod am Kreuz. Und ich bin das ewige Leben. Alles das ist verpackt in diesem einen prägnanten Satz, den Jesus hier mitten in der Konversation fallen lässt. Man kann auch so sagen, Petrus und die anderen Jünger, die anwesend waren, aber auch du und ich, wir müssen uns nicht dadurch beunruhigen lassen, dass wir nicht perfekt sind. Oder dass wir eigentlich Gottes Zorn verdient hätten, dass wir unwürdige, unheilige Nachfolger von Jesus sind. Unsere Sünde heißt nicht, dass unser Platz in Gottes Haus dann irgendwie einfach an jemand anders vergeben wird, so wie das manchmal im Hotel ist. Wenn man nicht pünktlich ankommt, dann kann es sein, die Reservierung wird aufgehoben und dann plötzlich ist kein Zimmer mehr frei. Aber so läuft es im Himmel nicht. Weil Jesus in derselben Nacht noch sich auf den Weg macht, den Weg frei zu machen. Unseren Platz im Himmel zu sichern für uns. Der hat Vergebung erkauft für unsere Sünden mit seinem eigenen Tod. Er hat den Tod besiegt. Und er macht unsere Bleibe in Gottes Haus nicht nur passend und angenehm, sondern er macht sie in allererster Linie erreichbar für seine erretteten Schafe. Der Hirte wird zwar jetzt von dieser Herde der Jünger weggenommen, aber er geht und er fährt ja dann auch nach seiner Auferstehung, später fährt er dann in den Himmel auf, um mit Gott zu sein. Aber er bleibt nicht weg, er kommt wieder. Also lasst unsere Herzen nicht beunruhigt sein, vertraut auf Jesus. Aber das ist auch noch nicht alles, was er meint, wenn er sagt, ich gehe jetzt und werde eine Stätte für euch bereiten. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil der zweite Aspekt ist gleichzeitig auch der dritte Grund, warum wir Jesus vertrauen können. Und zwar ist es, seid nicht beunruhigt, sondern vertrau mir, denn ich selbst werde deine Stätte sein und ich werde dich dorthin bringen. Vers 3, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Meiner Meinung nach ist es ja auch vielleicht sogar neben dem Hauptzitat einer der wichtigsten Sätze in unserem heutigen Text. Ich werde dich zu mir nehmen. Das ist eine fantastische Zusage. Und da steckt auch wahnsinnig viel drin. Das verschiebt den Fokus von einem Ort, wo man so denkt, okay, man hat dieses Bild von diesem Haus mit diesen vielen Wohnungen. Aber das verschiebt den Fokus von einem Ort auf eine Person. Es geht gar nicht um den Platz oder den Ort, wo man ist, sondern es geht darum, mit wem man dort ist. Wo Jesus ist, dort ist der Himmel. Und was ist die Grundessenz des Himmels? Ist die direkte Gegenwart Gottes. Und wenn Jesus sagt, ich gehe jetzt, um dir eine Bleibe oder eine Stätte zu bereiten, dann sagt er eigentlich in dieser Nacht noch, werde ich für dich durch den Tod gehen, am Ostermorgen werde ich für dich vom Tod auferstehen, damit ich selbst deine lebendige Bleibe sein kann. Es ist kein Gott, der irgendwie sich davon stiehlt und dann irgendwie von weit weg über seine Schäfchen schaut, sondern er will direkt mit uns Gemeinschaft haben. Ich bin deine Wohnung in meines Vaters Haus. Ich bin noch nicht bereit, dich dort willkommen zu heißen. Ich muss erst noch sterben, ich muss auferstehen, ich muss erst noch verherrlicht werden. Und dann muss ich noch für dich vermitteln an der rechten Seite Gottes. Und wenn ich das alles vollbracht habe, dann werde ich bereit sein und ich werde kommen und dich persönlich zu mir holen. Der Text legt den Schwerpunkt der Wiederkunft Jesu nicht so sehr auf die Rückkehr in den Himmel, sondern auf die Wiedervereinigung. Also es ist ein bisschen abstrakter, also es ist jetzt nichts so was Greifbares, aber es geht um die eigentliche Essenz, die Wiedervereinigung von Mensch und Gott. Und deswegen müssen wir unsere Herzen nicht beunruhigt sein lassen. Wir können vertrauen, dass Jesus wiederkommen wird und dass er uns zu ihm holt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir uns durch ihn erretten lassen. Und jetzt mag es sein, dass du denkst, ja gut, diese Zusagen, die sind ja alles schön und toll, das klingt alles gut, aber hilft mir jetzt in meiner Situation erstmal nicht so arg weiter. Das ist ein bisschen weit weg, also wenn Jesus wiederkommt, dann wird es sein, entweder wenn er wiederkommt oder wenn ich sterbe, je nachdem, was früher eintritt. Vermutlich, dass wir sterben. Aber das ist alles so weit weg, das hilft mir jetzt in meinem heutigen Alltag nicht so sonderlich weiter. Es hilft mir nicht weiter, wenn ich jetzt überlege, was für meine Kinder zum Beispiel das Beste ist oder wenn meine Ehe lieblos und zerbrechlich geworden ist. Das hilft mir nicht weiter, wenn es mir an meiner Arbeitsstelle nicht gefällt, ich ständig Stress habe mit den Kollegen oder ich vielleicht gar keine Arbeitsstelle finden kann. Helfen mir diese Zusagen erstmal gar nicht weiter. Oder wenn ich einsam bin. Wenn Jesus nicht möchte, dass mein Herz dadurch betrübt ist, dann hilft mir das erstmal nicht direkt weiter. Ich brauche irgendwas, das greifbarer ist, das ja näher ist als die Wiederkunft Jesu. Und genau hier, wie ich euch versprochen habe, zwischen Grund 3 und 4, kratzt Jesus dann die Kurve. Und dann schauen wir uns mal an, was Philippus gesagt hat in Vers 8. Und zwar, er sagt eigentlich genau das Gleiche, was ich jetzt da auch so wiedergegeben habe. Sagt Philippus zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Er sagt auch, ich will jetzt, zeig uns Gott doch einfach. Nicht zeig uns den Vater irgendwann in ein paar Monaten oder wenn du dann wieder auferstanden bist oder so, sondern jetzt. Wir möchten den Vater jetzt sehen. Und wenn wir ihn dann sehen, dann sind wir zufrieden. Und dieses genügt, dieses kleine Wort genügt, kennen wir auch aus einem anderen Satz, das Paulus zum Beispiel nutzt in Korinther 12, Vers 9. Allein meine Gnade genügt. Es ist ein allausfüllende Bedingung. Wenn was genügt, dann ist hinreichend, würde man vielleicht in Naturwissenschaften sagen. Zeig uns den Vater und unsere Herzen und Seelen sind ruhig und friedvoll. Ist Gott uns nahe? Zeig ihn uns. Und dann kommen wir zum vierten Grund, den Jesus uns nennt, ihm zu vertrauen. Und er sagt im Prinzip, seid nicht beunruhigt, sondern vertrau mir. Denn derselbe Vater, der eine Bleibe für dich in seiner Gegenwart hat, ist jetzt bei dir. Und die Gewichtung in den Versen 7 bis 11, die ist glasklar. 6-mal sagt Jesus hier dasselbe. Auch wieder didaktisch sehr sinnvoll. Er wiederholt es, damit es sich wirklich auch einprägt in unserem Gedächtnis. Und er drückt aus, dass der Vater und er so fundamental, so tief verbunden eins sind, dass seine Gegenwart gleichzeitig die Gegenwart Gottes ist. In Vers 7a heißt es, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. In Vers 7b, und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. In Vers 9, im ersten Teil, Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Vers 10, glaubst du nicht, dass ich der Vater bin und ich im Vater bin und der Vater in mir? Und Vers 11, glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Deshalb, Philippus, genügt es. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus sagt, ich habe ihn dir gezeigt. Er ist hier, ich bin hier. So nah, wie ich vor dir stehe, so nah ist Gott dir. Ist es genug? Reicht es dir? Aber jetzt könnten wir ja sagen, okay, aber Jesus, du bist ja dann fortgegangen. Damals warst du da und mit deinen Jüngern im gleichen Raum, am gleichen Esstisch gesessen. Aber jetzt bist du ja weg. Und das bringt mich zum fünften und zum letzten Grund, warum unsere Herzen frei sein können. Und dieses Mal hat Jesus ganz speziell dich und mich im Fokus und nicht seine Jünger, die da so um ihn geschart waren. Und zwar der fünfte Grund, sei nicht betrübt, sondern vertraue mir, denn ich werde immer mit dir sein, nicht erst bei meiner Wiederkunft. Wie kann das jetzt sein? Er ist doch in den Himmel aufgefahren. Er ist im Himmel mit Gott und sitzt an seiner Rechten. Und um diesen Grund zu verstehen, müssen wir noch ein paar Verse runterrutschen aus unserem Abschnitt raus, über den Vers 11 raus, die Verse 16 bis 18. Und dort steht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ich will euch nicht zurücklassen, ich komme zu euch. Als der Tröster kam, kam Jesus, kam Gott. Und wenn es am Ende von Vers 17 heißt, er bleibt in euch und wird in euch sein, heißt es, ich werde mit euch sein. Ich werde immer bei dir sein. Und ich werde in euch sein, geistlich, mit dem Heiligen Geist und körperlich in euch. Egal, wo wir hingehen, er wird immer mit uns sein. Und deshalb spricht Paulus auch in seiner unverwechselbaren Art vom Heiligen Geist und dem Geist Gottes und Jesus selbst. Und da lesen wir in Römer 8, Vers 9 und 10 ziemlich klare Worte. Ihr aber seid nicht Christi Geist, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Der Geist Gottes wohnt in dir, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst. Das ist der Geist Jesu, das ist Jesus, es ist Gott. Und es ist nicht seine Wiederkunft, so herrlich die auch sein wird, sondern das ist hier und jetzt. Das ist heute am 29. November hier in 71643 Ludwigsburg. Jesus ist zwar physisch weggegangen, extra, damit er allen nahe sein kann. Er war damals in einer Gruppe von seinen Jüngern und auch von den Leuten, die eben zu den Veranstaltungen oder zu diesen Events gekommen sind, die Jesus damals so mehr oder weniger spontan abgehalten hat. Aber er ist von diesen Leuten erstmal körperlich weg, er ist in den Himmel aufgefahren, aber dadurch kann er jedem Menschen auf der Welt gleich nahe sein. Und dadurch hat er uns nicht als Weise zurückgelassen, sondern er ist zu uns zurückgekommen. Ähnlich wie wir das auch an Weihnachten feiern, wo Gott ja körperlich Mensch geworden ist, ist er heute bei uns. Zwar nicht so, dass wir ihn sehen können, aber wir haben diese Verheißung und darauf können wir bauen. Die Verheißung in der Bibel sind die Wahrheit. Und er ist jetzt so viel mehr auch interessiert und kümmert sich mehr um deine Erziehungsprobleme, deine Beziehungsprobleme, Einsamkeit, Krankheit, Arbeitsplatz, was es auch immer sein mag, was auch immer dein Herz bedrücken mag oder vielleicht auch in Zukunft noch bedrücken wird. Er kümmert sich viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und er kam nicht zu uns als ein Zuschauer, sondern als ein Tröster, wie wir das hier auch in dem Text gelesen haben. Wie ein Tröster und wie ein Helfer. Und das ist alles Teil dieses Ich mache den Weg frei Prinzips des Jesus. Ja, durch diesen Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben vorgelebt hat, dass er ja auf sich genommen hat, das Opfer, das er auf sich genommen hat. Wir dürfen ihm vertrauen, denn in seines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen und jeder von euch kann eine haben. Wir dürfen ihm vertrauen, denn er selbst wird sicherstellen, dass dieser Platz vorbereitet ist. Er hat sichergestellt, dass der Weg frei ist, dass wir eine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Wir dürfen ihm vertrauen, weil er es zur Chefsache macht, er sich selber drum kümmert. Wir dürfen ihm vertrauen, weil er mit Gott und dem Heiligen Geist eins ist. Und wir dürfen ihm vertrauen, weil er uns nicht alleine zurückgelassen hat, sondern mit seinem Heiligen Geist einen Helfer und Tröster zur Seite gestellt hat. Er wird mit uns sein, jeden Tag bis ans Ende der Welt, wie wir es auch in der Bibel lesen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat nicht nur den Weg bereitet, er hat den einzigen möglichen Weg bereitet. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit, auf die wir vertrauen und immer bauen können. Und er ist das Leben, das ewige Leben in Einheit von Gott und Mensch. Sein Tod, sein Sieg über den Tod gibt die Möglichkeit, dass wir ewig vereint sein können mit Gott. Und das ist das, was seinen Anfang an Weihnachten genommen hat. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken für deinen einzigartigen Rettungsplan für diese Welt, für das Opfer, das du gebracht hast, dass du deinen Sohn geschickt hast, um für uns den Weg frei zu machen. Um für uns den Weg durch die Wahrheit in das Leben frei zu machen. Dass du dir so sehr wünschst, mit den Menschen vereint zu sein. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das in unserem Leben wirklich auch ja, für wahr zu nehmen, umzusetzen, dass wir unser Herz nicht betrübt sein lassen, auch wenn das ja vielleicht manchmal auch so schwer ist, dass wir doch vertrauen können, dass du es in der Hand hast und dass du unser Leben zu einem guten Ziel führen wirst, wenn wir an dir festhalten. Ich möchte dich bitten, dass du ja, uns das jeden Tag vor Augen hältst, dass wir es jetzt speziell auch in der Weihnachtszeit, wo wir darauf hinfiebern, deinen Geburtstag zu feiern, das uns daran zu erinnern, was es bedeutet, dass du auf die Welt gekommen bist. Und dass wir so ein freies Herz haben dürfen, dass wir ein freies Herz haben dürfen, um ein Licht für dich zu sein in dieser Welt, dass wir ein Licht sein dürfen für unsere Mitmenschen und dass wir ja, wertvolle Werkzeuge sein dürfen für den Bau an deinem Reich. Amen.